Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Vor 200 Jahren, da haben sich zwei kulturelle wichtige Dinge in Deutschland ereignet. Zum einen sind die Bremer Stadtmusikanten zum ersten Mal erschienen, in der zweiten Auflage der Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm. Und in Neuruppin ist Theodor Fontane zur Welt gekommen. Beide Jubiläen werden dieses Jahr gefeiert. In Bremen ist jetzt eine Ausstellung zu den Bremer Stadtmusikanten eröffnet worden. Und ganz Brandenburg lässt dieses Jahr Theodor Fontane hochleben. Einen Schriftsteller, der schließlich wie kein anderer die Einzigartigkeit seiner Heimat beschrieben hat. Dazu Heike Gfrera ist, die eine Fontane-Ausstellung in Neuruppin vorbereitet.
Der Reisende, der in die Mark Brandenburg möchte, muss ein Sinn für das Bescheidene haben. Das heißt, er wird nicht konfrontiert mit dem großen Erhabenen, sondern mit diesen sanften Linien. Es gibt ja eine Fontane-Formulierung, die sehr berühmt geworden ist, ein weites Feld. Und Fontane hat tatsächlich auf sehr eindrückliche Weise diese ganzen zarten Lichtstimmungen, die es auch in Brandenburg gibt, eingefangen. Und ich glaube, das ist das Schöne, dass er nicht nur versucht hat, dieser Landschaft eine Geschichte zu geben, indem er tatsächlich auch Anekdoten erzählt, sondern ihr auch eine Atmosphäre gegeben hat.
Brandenburg feiert Fontane, Bremen, die Bremer Stadtmusikanten und um beide Jubiläen wird es in unserer heutigen Sendung gehen. Außerdem berichten wir über eine Ausstellung in New York zur amerikanischen Folk Art im 19. Jahrhundert. Zunächst aber zu einer Oper. Medea, die Mutter, die ihre beiden Kinder tötet, die beschäftigt Künstlerinnen und Künstler seit Jahrhunderten immer wieder. Früher wurde sie vor allem als eiskalte Rächerin gesehen. Heute überwiegen dagegen die Zwischentöne. So betrachtet sie der Komponist Aribert Reimann auch als eine Fremde, die in ihrer neuen Umgebung angefeindet und ausgegrenzt wird. Aus seiner Oper haben wir gerade den Ausschnitt gehört. Medea hat aus Liebe zu Jason alles hinter sich gelassen und Schuld auf sich geladen. Aber dort, wo die Familie quasi Asyl sucht, da will sie ihren Mann abservieren und ihr die Kinder wegnehmen. 2010 ist Aribert Reimanns Medea-Oper uraufgeführt worden an der Wiener Staatsoper und jetzt hat der Regisseur Kai Link das Werk in Essen auf die Bühne gebracht. Frage an meine Kollegin Ulrike Gondorf. Ist das hier eine Oper über die Problematik von Flucht und Fremdenhass?
Auch. Natürlich spielt der Kindermord, der Ehekonflikt. Wir haben gerade das letzte tragische Liebes- und Trennungsduett gehört in diesem kleinen Ausschnitt. Das ist der Schluss der Oper, also diese gescheiterte Beziehung eines Paars. Das ist schon auch sehr zentral. Aber Reimann hat die Vorlage von Grillparzer gewählt, ein heute gar nicht mehr gespieltes Medea-Drama. Und da ist die Fremdheit, diese Abweisung der Familie an diesem fremden Königshof um sie herum ein sehr, sehr starkes Motiv. Und das Reimann hat den Text natürlich sehr eingedampft für seine Oper, das hat er selbst gemacht. Aber so bestimmte Züge hat er übrig gehalten. Zum Beispiel fällt gleich am Anfang der Satz so ganz unwirsch von Jason: Was macht denn dieser Schleier noch auf dem Kopf? Nimm doch den Schleier ab, das trägt hier doch niemand. Mhm. Also da haben wir natürlich sofort den ganzen Kopftuchstreit im Hinterkopf. Und in solchen Andeutungen, es ist nicht krass aktualisiert, auch nicht in dieser Inszenierung von Kai Link, die eher so einen klassisch-modernen Weg des Umgangs mit einem antiken Stoff auf einer fast leeren Bühne einschlägt. Aber es ist durchaus da.
Ich wollte gerade fragen, eine fast leere Bühne, was macht Kai Link und was macht Frank Albert daraus?
Ja, ich hatte den Eindruck, dass die Assoziationen an ein antikes Theater, wo das Ganze ja so in Stufen sich vor einem eröffnet, wo meist hinten nur so ein Portal steht, das den Königspalast und das Drinnen symbolisiert, das sind sicher starke Anregungen gewesen für diesen Abend. Es ist aber alles ganz modern, ganz einfach, alles in Schwarz, in Metallgestellen und Metallrahmen aufgebaut. aufgebaut auf dieser Bühne. Also das Moderne und das Antike greifen da Hand in Hand und diese Inszenierung setzt vor allem in diesem fast leeren schwarzen Raum dann sehr stark auf Farben. Die Königsfamilie blau, Jason dann sehr bald auch blau. Irgendwann haben auch die Kinder, die diese fremde Familie vereinnahmen will, blaue Kleider an und Medea bleibt alleine immer in ihrem flammenden Rot. Also auf diese auch psychologische Ausdruckskraft der Farben setzt das sehr stark in klaren Bildern.
Ist denn Claudia Baranski eine glaubwürdige Medea für Sie?
Ja, Claudia Baranski hat ja eine Art Lebensrolle gefunden in der Medea. Sie ist eine namhafte Sängerin vom Barock bis zur Moderne eigentlich. Aber schon vor ungefähr 10 Jahren war sie diejenige, die die deutsche Erstaufführung gesungen hat. Und sie hat auch eine ganz lange Geschichte mit Aribert Reimann. Sie hat in seiner Berliner Hochschulklasse mal studiert. Und das ist ihr richtig in Fleisch und Blut übergegangen, kann man sagen. Das ist auch nötig, denn es ist eine enorm schwierige, fordernde Partie. Dramatischer Koloratursopran. Hören wir doch mal kurz rein. So ein Wechselbad der Gefühle ist das brachiale, sehr stellenweise auch unangenehm zu erlebende Klänge und dann auch wieder wunderbare lyrische Bögen. Claudia Baranski und mit ihr das ganze Ensemble, muss man sagen, die haben das wirklich sich zu eigen gemacht, ganz nah an sich herangezogen und interpretieren das so, als wäre es selbstverständlich. Und dasselbe gilt für das Orchester, die Essener Philharmoniker, geleitet von ihrem ersten Kapellmeister Robert Jindra. Das ist ganz großartig, das ist fast das Zentrum dieses Abends. Was die da an Farben, an Stimmungen, an Dynamik herausholen und wie fein die Auffächerungen dieser Klänge sind von Aribert Reimann. Manchmal teilt er zum Beispiel die Streicher des Orchesters so, dass jeder seine eigene Stimme spielt und das muss man erstmal machen.
War denn Aribert Reimann selbst bei der Premiere da?
Ja, er war da. Er hat dem Publikum sogar eine Einführung gegeben in sein Werk. Dabei hat er sich sehr rührend erinnert, dass er vor 60 Jahren, 1959, in Essen seine erste Bühnenaufführung überhaupt gehabt hat. Da hat er eine Ballettmusik komponiert. Das Libretto dieses Balletts hatte Günter Grass geschrieben. Also man merkt, mit Aribert Reimann, der in diesem Jahr 83 ist, ist man auch mitten in der Geschichte der Moderne in Deutschland sozusagen. Und er hat auch noch mal darauf hingewiesen, dass ihm Medea als Fremde, Medea auch als Opfer sehr wichtig gewesen ist in der Oper, die wir dann gestern Abend von ihm gesehen haben. Er hat nachher mit auf der Bühne gestanden und ist sehr, sehr herzlich gefeiert worden in Essen gestern Abend.
Vielen Dank, Ulrike Gondorf, war das über Aribert Reimanns Medea-Oper, die jetzt in Essen auf die Bühne gekommen ist. Dass Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland einen Birnbaum hatte, der im Garten stand, das wissen auch heute noch zahlreiche Schülerinnen und Schüler. Viele haben Fontanes Gedicht schließlich im Deutschunterricht gelesen, manche haben es sogar auswendig gelernt. Im idyllischen Dorf Ribbeck, da dreht sich bis heute alles um Fontanes Gedicht und die Birnen, auch wenn der Original-Birnbaum 1911 von einem Sturm umgerissen wurde. Im Jahr 2000 hat man an der Stelle einen neuen gepflanzt. Theodor Fontane ist eben gut für den Tourismus. Mit seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg und dem Stechlin hat der Autor seine Heimat Brandenburg über die Grenzen hinaus bekannt gemacht. Kein Wunder also, dass die Feierlichkeiten zum 200. Geburtstag des Schriftstellers am 30. Dezember schon am kommenden Samstag beginnen, also ein Dreivierteljahr vorher. Unsere Landeskorrespondentin Vanja Budde hat sich auf Spurensuche gemacht.
Im Norden der Grafschaft Ruppin, hart an der mecklenburgischen Grenze, zieht sich von dem Städtchen Gransee bis nach Rheinsberg hin und noch darüber hinaus eine mehrere Meilen lange Seenkette durch eine menschenarme, nur hie und da mit ein paar alten Dörfern, sonst aber ausschließlich mit Förstereien, Glas- und Teeröfen besetzte Waldung. Einer dieser Seen, die diese Seenkette bilden, heißt der Stechlin.
Theodor Fontane starb kurz vor der Veröffentlichung seines letzten Romans »Der Stechlin« im Herbst 1898. Detailgenau beschreibt er darin die Buchen, die den Stechlinsee umstehen, und ihre Zweige, die, von ihrer eigenen Schwere nach unten gezogen, den See mit ihrer Spitze berühren. So ist es heute noch.
Und mit Fontane haben wir natürlich insbesondere durch seine Bekanntheit, durch die Wanderung durch die Mark Brandenburg, sehr viele touristische Bezüge.
Uta Bartsch, künstlerische Leiterin der Fontane-Festspiele, die in seiner Geburtsstadt Neuruppin seit 2010 veranstaltet werden.
Wir können wirklich seine Bücher in die Hand nehmen, an die Orte fahren, die er beschrieben hat. Und es ist doch ein großes Glück für die Welt und für uns, dass in den letzten 150 Jahren nicht alles verloren gegangen ist, von dem Fontane schrieb. Ganz im Gegenteil. Und das finde ich wirklich richtig, richtig gut. Und es verleitet zu Entdeckungsreisen.
In Neuruppin, knapp 80 Kilometer nordwestlich von Berlin, kam Fontane am 30. Dezember 1819 zur Welt. Seine Eltern waren Hugenotten. Sein Vater hatte die Löwenapotheke am Ort übernommen, erzählt Kulturmanager Mario Zetsche. Er ist für die Koordination des Fontane-Jahres zuständig.
Der Vater war ein großer Plauderer. Er konnte eine Gesellschaft unterhalten und war auch sehr kenntnisreich, gerade was Geschichtskenntnisse anbelangte. Und das hat er seinem Sohn in jedem Fall mitgegeben.
Hier sieht man einen der ersten Bände der Wanderungen, wie sie damals als Buch im Verlag von Wilhelm Herz erschienen sind.
Per Trilke, Juniorprofessor für deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts an der Universität Potsdam und Leiter des Fontane-Archivs in der Landeshauptstadt. Vor allem mit den Skizzen über Landschaften und Menschen, Orte und Sagen hat Theodor Fontane das weite Land rund um Berlin auf die literarische Landkarte gesetzt.
Fontane hat Brandenburg vor allem als einen historischen Raum von erstaunlicher Kohärenz und erstaunlicher Geschlossenheit erschlossen. Was Fontane mit den Wanderungen durch die Mark Brandenburg gemacht hat, ist ja erstmal nicht weniger als der Versuch, Brandenburg in seiner ganzen historischen Breite und landschaftlichen Vielfalt in eins zu fassen.
Der Ton ist dabei nicht belehrend, sondern unterhaltsam plaudernd, oft witzig. Diesen modernen Stil habe Fontane sich als Zeitungskorrespondent in London angeeignet, erklärt Trilke.
Es gibt grandiose Szenen im Stechlin, die wirklich köstlich geschrieben sind, die satirisch karikierend sind. Ebenso in Stine, wo man, gerade wenn es um den Adel geht, den Karikaturisten Fontane auch entdecken kann, der mit sehr viel Spitzen gegen den Adel witzige Porträts entwirft.
Fontanes Texte, so auch sein vielleicht bekanntester Roman Ephibrist, waren also durchaus Populärliteratur, aber kunstvoll komponiert und gesellschaftskritisch.
Er macht das zugleich, und das ist vielleicht dann sein Alleinstellungsmerkmal, mit einem Stil, der changiert zwischen dem Menschen vom Munde abgehört, was das Gefühl erweckt, man höre so einen Stimmenchor in diesem Roman. Und sie sind zugleich sehr, sehr differenziert und sehr, sehr diffizil gebaut.
Fontane verließ mit seiner Familie Neuruppin schon im Alter von 7 Jahren, verbrachte sein Leben in Großstädten, starb in Berlin und ist dort auch begraben. Dennoch ist Brandenburg sehr stolz auf den Schriftsteller. Theodor Fontane gilt als Stimme der Mark.
Das war unsere Landeskorrespondentin Vanja Budde über Brandenburg vor den Feierlichkeiten zum 200. Geburtstag von Theodor Fontane. Am nächsten Samstag geht es los. Und wir bleiben in der Zeit vor 200 Jahren, gehen aber nach Amerika. Schnitzereien und bemalte Bauernschränke, Getöpfertes oder Bilder vom Landleben. Solche Sachen bringt man normalerweise mit Folk Art in Verbindung. Aber so richtig zum Blühen kam diese Kunst von Autodidakten in den USA nicht auf dem Land, wie man denken könnte, sondern in den Städten, allen voran in New York. Wer im 19. Jahrhundert etwas Besonderes zu verkaufen hatte, der hat sich in Manhattan niedergelassen. Und wer sich etwas Besonderes leisten wollte, der pilgerte ebenfalls dorthin. Das American Folk Art Museum in New York zeigt jetzt, mit welchen Luxusgütern sich die wachsende Mittelschicht damals eingedeckt hat und wie diese Sachen entstanden sind. Made in New York City, The Business of Folk Art, so heißt die Ausstellung, und Sascha Werner hat sie sich für uns angeschaut.
Wetterfahnen und Steingutgeschirr, Stickereien und Schilder, Grabsteine und Karussellfiguren. Ein Gang durch diese Ausstellung gleicht einem Einkaufsbummel durch New Yorks Lower East Side vor ungefähr 200 Jahren. Natürlich muss man sich den Lärm und das Gewusel hinzudenken. Doch die präsentierten Waren sind dieselben. Denn die 150 Stücke im New Yorker Folk Art Museum stammen aus den Werkstätten und Geschäften, die die Straßen an der Südspitze Manhattans im 19. Jahrhundert beherbergten. New York sei damals zum Zentrum von allem geworden, sagt Kuratorin Elizabeth Warren.
New York became the center of everything once the Erie Canal opened in 1825.
Durch die Eröffnung des Erie-Kanals entstand 1825 eine direkte Verbindung zwischen dem Atlantik und der Region der fünf großen Seen im Inneren des Landes, was die Hafenstadt New York zum wichtigsten Angelpunkt des Imports und Exports in Nordamerika machte und zu einem Ort, in dem das florierte, was wir heute Folk Art nennen.
People, especially the rising middle class.
Besonders die wachsende Mittelschicht war begierig nach Porträts und Preziosen, wie sie die Reichen hatten, auch wenn sie nicht über dieselben Mittel verfügte. Im Geschäftsviertel von New York, wo Waren und Menschen aus der ganzen Welt zusammenkamen, fand sie die Dinge, die ihrem Geschmack und ihrer Brieftasche entsprachen.
Während die Oberschicht ihre Porträts bei den etablierten Salonmalern in Auftrag gaben, ließen sich wohlhabende Kaufleute von talentierten Schildermalern verewigen, die sich damit ein Zubrot verdienten. John Durand zum Beispiel, der seine malerischen Fähigkeiten auch für Kutschen anpries, porträtierte die gesamte Familie von James Beekman, die in Handelskreisen zu den prominentesten jener Zeit gehörte. Wie er seine Gäste mit einer besonders eleganten Punschschüssel beeindrucken wollte, suchte einen der deutschen Töpfe auf. Die Deutschen hatten wie viele andere Immigranten ihre Handwerkskünste aus der alten Welt mitgebracht und wurden in der neuen Welt nun dafür geschätzt. Engländer waren als Tischler und Schmiede beliebt und nur allzu froh, wenn sie nach Hunderten von kreuznormalen Hockern und Kochherden wieder einmal ihre Kreativität ausleben durften. Bei einer Spezialanfertigung von fein verzierten Windsorstühlen etwa oder im Fall einer Wetterfahne, bei der der Kunde statt des langweiligen Pfeils etwas Patriotisches verlangte. Der Kunstschmied in der Werkstatt von J.L. Mutt übertraf sich selber, indem er eine Lady Liberty mit wehendem Sternenbanner aus Kupfer und Zink schuf und vergoldete. Folk Art sei nicht einfach schlechte akademische Kunst, sagt Kuratorin Elizabeth Warren. Es handle sich dabei schlicht um eine andere Ästhetik.
I don't know that the people making or buying it made that distinction.
Sie glaube auch nicht, dass die Leute, die diese Gegenstände herstellten und kauften, zwischen Salonkunst und Kunsthandwerk unterschieden. Sicher ist, dass Folk Art Abwechslung in den Alltag brachte und oft auch ins Straßenbild, wie Captain Jinks. Dieses schnurrbärtige Mannsbild in blauer Uniform wies Passanten einst auf den Eingang zum besten Zigarrengeschäft der Welt hin. Gleich gegenüber tat ein Baseballspieler in voller Montur dasselbe für das andere beste Zigarrengeschäft der Welt. Diese zwei sorgfältig gearbeiteten Holzfiguren, die üppig verschnörkelten Schmortöpfe und prächtig geschnitzte Kuchenplatten in dieser Ausstellung zeigen, dass sich Kommerz und die Kunst des Kommerzes manchmal aufs Schönste vereinen.
Sascha Werner berichtete über eine Ausstellung in New York zur amerikanischen Folk Art im 19. Jahrhundert. Vier alte Haustiere sind zur Arbeit nicht mehr zu gebrauchen und da sie fürchten, deshalb getötet zu werden, hauen sie einfach ab. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg, um ein neues Heim zu finden, nach dem Motto, etwas Besseres als den Tod findest du überall und mit dieser Zuversicht, mit Zusammenhalt und Mut gelingt ihnen das. Die Rede ist hier natürlich von den Bremer Stadtmusikanten. Esel, Hund, Katze und Hahn. Vor 200 Jahren ist das Märchen erschienen in der zweiten Auflage der Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm. Und obwohl die vier Helden im Märchen zwar nach Bremen wollen, aber nie dort ankommen, sind sie neben dem Roland zu dem Wahrzeichen der Stadt geworden. Zum Jubiläum ist Ihnen jetzt eine Ausstellung gewidmet in der Bremer Kunsthalle, und zwar unter dem Titel Tierischer Aufstand. 200 Jahre Bremer Stadtmusikanten in Kunst, Kitsch und Gesellschaft. Frage an Jennifer Smales, eine der Kuratorinnen der Ausstellung. Jeder denkt ja bei den Bremer Stadtmusikanten gleich an diese Tierpyramide, also Hahn auf Katze, auf Hund, auf Esel. Ist das denn auch das beherrschende Motiv in der Ausstellung?
Tatsächlich ist die Tierpyramide das Motiv der Bremer Stadtmusikanten seit der ersten Illustration des Märchens in England durch George Cruikshank. Und seitdem zieht sich das sowohl durch die Kunst als auch durch die Illustration als auch durch alles, was in populären Medien, in Souvenirs und so weiter reproduziert wurde. Aus diesem Grund thematisieren wir das in der Ausstellung. Aber gleichzeitig geht es uns natürlich auch darum, sie von anderen Seiten zu beleuchten, die Tiere ein bisschen aus dem Klischee zu heben.
Ja, in diesem Märchen steckt ja ganz viel drin. Da ist das Zusammen sind wir stark. Dann ist es die Hoffnung in einer hoffnungslosen Situation, die ja dann belohnt wird. Oder auch die Kraft der Musik. Und auf der anderen Seite auch diese Bindung der Wertschätzung an den Nutzen für die Gesellschaft, was ja dann wiederum einem würdevollen Dasein in Krankheit und Alter entgegensteht. Also diese Sozialkritik. Welche Deutung ist es denn, die in Kunst und Literatur am meisten aufgegriffen worden ist?
Tatsächlich ist die Frage von Gemeinschaft und Solidarität doch immer wieder sehr präsent. Zum Beispiel bei Maurizio Cattelan, wo es um die Frage von, wie überdauert Freundschaft bestimmte Zeiten, das hinterfragt. Wir zeigen aber auch Arbeiten, die gar nicht explizit sich auf die Stadtmusikanten beziehen, in denen wir aber genau diese Fragestellungen aufgreifen wollen. Also wie kann Musik als Protest laut werden? Wo findet Empathie statt? Wo erkennen wir den anderen als uns selbst oder die Bedürfnisse anderer als genauso wichtig wie unsere eigenen? Wie findet es statt? Und da ist Kunst für prädestiniert. Und dafür haben wir zwei gesonderte Räume, in denen wir uns dem thematisch nochmal annähern.
Sie hatten Maurizio Cattelan schon angesprochen. Das sind ja diese Skelette, die aufeinander sind. So Liebe bis in den Tod sozusagen.
Das sind einerseits die vier präparierten Tierskelette. Und dann sind es aber auch, es sind zwei Skulpturen, vier präparierte, ausgestopfte Tiere. Das eine ist Love Saves Life und das andere ist Love Lasts Forever. Das heißt, die Zeitlichkeit, das Überleben, das Überdauern wird damit thematisiert.
Können Sie noch ein paar andere Beispiele nennen, die in der Ausstellung zu sehen sind?
Wir haben eine sehr schöne Arbeit von Jim Hong-seok. Das ist ein koreanischer Künstler, der tatsächlich das Motiv der Bremer Stadtmusikanten in eine sehr sozialkritische Lesung übersetzt. Was man in der Ausstellung sieht, sind vier aufeinander gestapelte Kostüme, menschengroß, die wie Maskottchen aussehen. Das sind dann eben auch Esel, Hund, Katze und Hahn. Und zu diesen gestapelten Maskottchen gehört ein Schild, auf dem beschrieben wird, dass sich in den Kostümen eine illegal eingewanderte Familie befindet, die für 8 Euro die Stunde den ganzen Tag lang performen. Das ist insofern interessant, weil die Frage von, steckt da jemand drin und arbeitet dort jemand zu menschenunwürdigen Bedingungen zu meiner Unterhaltung, aufkommt. Ich muss mich dann fragen, glaube ich das? Wird mir da gerade ein Märchen erzählt? Und was ändert das für mich, ob das nun wahr ist oder nicht? Weil wenn ich mich darüber echauffiere, dass jemand zu meinem Vergnügen unter dem Mindestlohn dort arbeitet, Kinderarbeit stattfindet, um sich irgendwie ein würdevolles Leben zu sichern, und ich dann sage, naja, aber da steckt ja gar nicht wirklich jemand drin, das ist nur Kunst, dann kann ich mich aber trotzdem fragen, was ist mit all den Menschen, die trotzdem in genau dieses Leben gedrängt werden auf der Welt.
Seit wann hat denn eigentlich Bremen die Stadtmusikanten für sich entdeckt?
Bremen hatte historisch Stadtmusikanten. Als Berufsfeld gab es die Stadtmusikanten lange bevor es das Märchen gab. Als dann das Märchen niedergeschrieben wurde, 1819, gab es den nicht mehr. Dann ist das Märchen, wie das damals mit Büchern passierte, erstmal eigentlich durch ganz Europa gereist, bevor es so wirklich in Bremen ankam. Und dann fand es statt, dass um 1900 eigentlich die ersten Exponate geschaffen wurden mit den Bremer Stadtmusikanten im öffentlichen Raum. Das Interessante ist, dass es da immer wieder Meinungen gab, die sagten, oh, das können wir jetzt nicht in den öffentlichen Raum stellen, wir als Bürgerstadt uns mit diesen traurigen, räudigen Tieren zu schmücken. Dann gab es aber immer wieder künstlerische Entwürfe, die tatsächlich so viel Wirkung zeigten und die auch ganz schnell eine touristische Vermarktung herbeiführten.
So wie der von Gerhard Marx.
Gerhard Marx kam dann später, aber zum Beispiel gab es eine Skulptur im Ratskeller, die einfach sehr, sehr schön ist, die auch in unserer Ausstellung steht. und also die immer wieder auch aufgesucht wurde. Weil das so populär war, kam dann halt irgendwann die Idee, dass man tatsächlich die Bremer Stadtmusikanten im öffentlichen Raum offiziell als Skulptur braucht. Und das wurde dann nach dem Krieg als Auftrag an Gerhard Marx herangetragen. Aber auch da war die Frage von, wie möchte Bremen das nun annehmen, keine ganz einfache, weil da sich noch ein längerer Streit drum entfachte, warum ist das jetzt ein Künstler, der nicht aus Bremen stammt? Ist diese sehr formale Darstellung der Tiere, die ja nun gar nicht so lustig ist, angemessen? Es ist ja gar nicht groß genug. Es steht am Rathaus ja eigentlich auch so ein bisschen in die Ecke gedrängt. Was dabei oft vergessen wird, ist, dass das aber eine sehr klare politische Setzung war, zu sagen, direkt nach dem Krieg, wir bauen ein sehr formales Denkmal für den Zusammenhalt zwischen Außenseitern. Das war einfach eine sehr deutliche, klare, formal übersetzte Aussage von Gerhard Marx.
Jennifer Smales war das, Kuratorin der Ausstellung Tierischer Aufstand, 200 Jahre Bremer Stadtmusikanten in Kunst, Kitsch und Gesellschaft. Zu sehen ist das Ganze in der Bremer Kunsthalle. Ansonsten ist die Leipziger Buchmesse heute zu Ende gegangen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Insgesamt kamen in diesem Jahr 286.000 Gäste auf das Leipziger Messegelände. Das sind mehr als 15.000 mehr als im Vorjahr. Und viele Bücher waren schnell vergriffen. Ein weiterer Trend, der anzuhalten scheint. Immerhin wurden im vergangenen Jahr in Deutschland wieder mehr Bücher verkauft als in den Jahren zuvor. Auch das Gastland Tschechien zieht eine durch und durch positive Bilanz seines Auftritts in Leipzig. 44 Autorinnen und Autoren traten in der sächsischen Landeshauptstadt auf und mehr als 70 Übersetzungen und Premieren wurden dem Publikum präsentiert. Thematisch dazu passend waren viele Debatten auf den Podien, in denen es um die Umbrüche in Ost- und Mittelosteuropa um 1989 und die heutige Situation in einigen der Länder ging. Die tschechische Autorin Radka Demirakova sieht die Entwicklung im eigenen Land kritisch.
Wir leben in der Zeit, was auch in unserem Land diese Meinungsfreiheit gefährdet ist. Wir leben in dem Land, wo wir wirklich zum Beispiel, was die Politik betrifft, wir haben Präsidenten, der als Vorbild nur Herrn Putin sieht und alle bewundern Viktor Orban. Also was soll ich dazu sagen? Ich kann wirklich nicht Ahoi sagen.
Tschechien hat sich zum Ziel gesetzt, seine Literatur nachhaltig im deutschsprachigen Ausland zu verankern. Echo Leipzig 2019 heißt die Veranstaltungsreihe, die in der kommenden Woche in München startet und danach noch in Zürich zu besuchen ist. Trotz der Erfolgsmeldungen mischten sich auch dunklere Töne unter das Messegeschehen. Vor allem die Insolvenz des Zwischenbuchhändlers und Logistikers KNV sorgte für Missmut. Und Messedirektor Oliver Zille appellierte, das junge Publikum bei der Weiterentwicklung des Buchmarkts nicht zu vergessen.
Also ich glaube einfach, dass der Buchmarkt gute Ideen entwickeln muss, Publikum zu gewinnen fürs gedruckte Buch, auch fürs digitale Buch, für Langtexte, wenn Sie so wollen. Das wird sich nicht ändern, halte ich aber auch für kein Problem, sondern eher eine wirklich gute Herausforderung.
Und wir möchten an dieser Stelle dem US-Dichter Lawrence Ferlinghetti gratulieren. Er feiert heute seinen 100. Geburtstag und hat ein bewegtes Leben hinter sich. Kindheit bei einer Tante in Frankreich, als Soldat im Zweiten Weltkrieg im Pazifik und beim D-Day in der Normandie, Studium an der Sorbonne in Paris, dann nach San Francisco. Dort wurde er zu einer der zentralen Figuren der literarischen rebellischen Beat-Bewegung. San Francisco feiert den bekennenden Trump-Kritiker natürlich mit zahlreichen Events. Ferlinghetti selber will nicht verraten, wie er den Tag heute begeht. Das sei eine Überraschung. Nur so viel, man sei auf ihn und seine Literatur wie auf einen Hund aufmerksam geworden, der durch die Straßen lief und alles um sich herum wahrnahm. Ob er als 100-Jähriger noch jeden Tag schreibe? Nein, aber vielleicht jede Nacht, so die Antwort. Dies sind Zeiten, in denen man nachts schreiben sollte.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem darüber, dass das britische Kabinett offenbar die Ablösung von Theresa May plant. Am Mikrofon ist dann mein Kollege Sebastian Ehl. Hier verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.